Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, 3300 Jahre ist es her, dass das Volk Israel dem großen Traum von der Freiheit folgte. Es verließ das Land der Knechtschaft in Ägypten. Es wagte den Weg durch die Wüste. Es suchte nach dem Land der Freiheit und Gerechtigkeit Gottes, da sein Friede wohnt. 40 Jahre später sind sie dann am Berg Hor angekommen. Berg Hor, vielleicht haben Sie das auch schon gehört. Aaron, Moses Bruder Aaron, ist auf dem Berg Hor gestorben. Und ja, man kann es lesen im 4. Buch Mose, Kapitel 20. Man vermutet, bei dem Berg handelt es sich um den heutigen Jabal Harun. Und Harun heißt auf Arabisch Aaron, den Aaronsberg, welcher ganz nahe bei Petra in Jordanien gelegen ist, der höchste Berg dort weit und breit. Und vielleicht war ja der eine oder andere schon mal in Petra oder hat vor, mal in guten Zeiten hinzukommen. Der größte Berg, wenn Sie da gute Kondition haben. Es gibt keinen echten Weg, da müssen Sie geländegängige Schuhe und Kondition haben. 15 Kilometer an Gefahren vorbei. Und wenn Sie oben sind, dann haben Sie einen grandiosen Blick, vielleicht sogar bis ins Jordantal nach Israel rüber und überall den Weg, den das Volk Israel auch gegangen ist. Und dann vor allen Dingen ist da eben auch ein Grab, und da sagt man schon seit über 1000 Jahren, das sei mal aufgeschrieben hat, es ist das Grab des Aaron. Denn der Aaron ist da auf diesem Berg verstorben und hat, bevor er starb, seine Priestergewände seinem Bruder Eliezer gegeben und hat gesagt, du bist jetzt der Erbe dieses Priesterauftrags. Aarons Segen ist ja, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten, mir den Segen weiterzugeben im Volk, gibt er seinem Sohn Eliezer und ihm die Kleider zum Zeichen, und dann ist er verstorben auf dem Berg. Ja. Man vermutet, bei dem Berg Hor handelte es sich also um den heutigen Jabal Harun nahe Petra im Jordanien, wo dieses Grab verehrt wird. Und auf dem, das muss man jetzt eben auch ertragen als Christ oder so, oder was man auch ist. Die Muslime lieben den Aaron auch, er gehört zu ihren 6 großen Propheten, der Aaron. Und deshalb verehren sie auch sein Grab, und deshalb haben sie da eine kleine Moschee drauf gemacht. Da kann man rein, wenn man den Schlüssel kriegt, ins Grab des Aaron, kann man bloß unten einspiegeln, wenn man runtergeht, tief runter, da ist es. Und wenn Sie auf YouTube die Stelle findet von Touristen, die ihre eigene Wanderung dorthin stellen, können Sie das mal heute Mittag gucken. Ich habe das auch gemacht, ich habe es zweimal angeguckt. Ja, hören wir also den Predigtext heute. Der beginnt an diesem Berg, 4. Mose 21, 4 folgende. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer und das Land der Edomiter, um dieses zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. Und es redete wieder Gott und wieder Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir hier sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und äckelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele starben aus Israel. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Und wer gebissen wird, der soll sie ansehen, und dann wird er leben. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, inmitten der Wüste an den Grenzen von Edom, das sind bis heute rote Felsen, rote Berge, rote Erde, roter Sand, soweit das Auge reicht. Hin und wieder, wo es etwas Wasser gibt, ein Strauch. Am Boden vereinzelt staubige Wüstenpflanzen, spröde Kost für genügsame Ziegen. Eine grandiose Landschaft. Unendliches Nichts. Stille, und Einsamkeit, Sonnenglut und Wind. Hier in der Wüste sind Menschen Gott begegnet, sind Religionen entstanden, haben Menschen sich auf die Suche nach sich selbst gemacht und sind als Veränderte zurückgekehrt. Wüstentage, zurückgeworfen auf sich selbst, ohne alle Wohlstandskrücken. Nur ich und du und die Einsamkeit. Nur das Elementare. Weiter nichts. Wüste als Ort der Begegnung mit sich selbst und mit Gott. Man muss wissen, wie man in der Wüste überlebt. Wie man sich vor Gefahren schützt, vor Schlangen und Skorpionen, vor dem Verdusten, vor dem Hitzetod, vor feindlichen Überfällen. Weh dem, der auf Abenteuer mit seinem Jeep auf offener Strecke liegen bleibt, womöglich unvorbereitet. Es könnte sein Tod sein. Und doch leben hier Menschen seit Jahrtausenden. Beduinen mit ihren Ziegen und dem Wissen von Generationen. Kinder spielen in der Wüste. Die Wüste könnte auch Lebensraum sein, wenn man sich auf ihre Bedingungen versteht. Da brachen sie auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und murrte wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, damit wir in der Wüste sterben? Wo ist der Traum von der Freiheit geblieben, der sie einst beflügelt hatte? Was ist aus der Vision von einer besseren Welt geworden, da Milch und Honig fließen und jeder satt wird, weil Friede und Güte beieinander wohnen? Ja, was ist aus unseren Träumen geworden, die wir einmal träumten? Träumen wir überhaupt noch? Gibt es Träume, die wir gemeinsam träumen können, miteinander? Sind wir bewegt von einer Hoffnung, die größer ist als unser Herz? Wer im Land der Freiheit wohnt, vergisst leicht, dass die Freiheit erkämpft werden will. Freiheit fällt nicht einfach in den Schoß. Sie will errungen werden, jeden Tag von Neuem. Und das ist manchmal ziemlich schwer. Und besonders schwer ist es, an das Land der Güte zu glauben, wenn man so gar nichts davon sieht. Nur Sand und Stein und Wüste, wohin man blickt. Nein, es sind nicht die giftigen Schlangen mit ihren heimtückischen Bissen, die den Tiefpunkt der Geschichte markieren. Schlangen hat es immer in der Wüste gegeben. Schlangen waren immer da und sind es heute noch. Nein, der Tiefpunkt auf dem Weg in die Freiheit des Gottesvolkes war da erreicht, wo sie vor lauter Sand und Mühsal und Lebenskampf ihren Glauben an das Ziel, an sich selbst und an Gott verloren haben. Wenn man nicht mehr weiß, wofür man eigentlich lebt, wofür man eigentlich kämpft, wofür man eigentlich das alles auf sich nimmt, was dann? Nach bald 40 Jahren in der Wüste war Gottes Volk genau da angekommen, wo ihr Exodus einst mit einem Wunder begonnen hatte am Schilfmeer. Gerade da wieder. Sie waren gelaufen und gelaufen und keinen Schritt weitergekommen. Sie waren nur älter geworden, so wie wir. Ja. Viele der Weggenossen waren schon gestorben, das kennen wir auch. Soeben kamen sie von einer Beerdigung. Also vor 8 Wochen waren sie noch bei Miriams Beerdigung in Kadesh, wo sie lange gewohnt haben. Sie haben 30 Jahre getrauert um Miriam, wie um meine Mutter. Und da mussten sie das Grab hinter sich lassen und weitergehen. Und dann sind sie zu Berg Hor gekommen und da ist Aaron gestorben. Auch da haben sie 30 Tage getrauert. Es war, als hätten sie nun Vater und Mutter verloren. Und sie fühlten, wie sie selbst alt wurden und wie der Traum, ihren Kindern und ihren Enkeln einmal eine bessere Zukunft in einem guten Land zu hinterlassen, in weite Ferne rückte. Ja, was hinterlassen wir unseren Kindern, fragen wir ja heute auch manchmal, wenn wir an die Welt denken. Es ist schon schlimm, welche Sorgen man haben kann. Bitternis und Verzweiflung, wohin man sieht. Sie würden ihren Kindern nichts hinterlassen, wenn sich nicht bald was ändert, nicht einmal mehr den Traum, denn sie glaubten selbst nicht mehr daran. Fast. Heimatlose in der Wüste, keiner will sie haben. Nicht einmal die Edomiter, die doch noch denselben Urahn haben wie sie, die Israeliten, Abraham und Isaac. Waren doch ihre Vorfahren, sie sind doch eigentlich Väter und Bäsler. Aber nicht einmal die öffnen ihnen die Grenzen, dass sie nur einen Transitweg hätten. Nicht einmal die Väter und Bäsler. Heimatlose in der Wüste, schon damals wie heute, es kommt mir bekannt vor. Sehr bekannt, nach allem, was wir heute erleben. Was soll aus ihnen werden, denen in der Wüste, die keiner will? Wenn die Zukunft verrammelt scheint und kein Weg mehr weiter nach vorne weist, so wendet man sich gern der Vergangenheit zu und verklärt das, was doch einst Grund und Anlass des Aufbruchs war. Die Peitschen der Sklaventreiber, die Rechtlosigkeit beim Bau an den Pyramiden, diese Rechtlosigkeit, dass viele zusammenbrachen vor Überlastung, Tod, die Willkür, die Entwürdigung, das Ausgeliefertsein bis zur Verzweiflung, all das vergessen gegenüber der Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Es war doch eigentlich gar nicht alles schlecht. War doch eigentlich gar nicht schlecht. Wenn du einen Salat gehabt im Garten, was esse, aber ein paar Geißler, ja, war doch gar nicht schlecht. Hättest du uns doch nicht überreden müssen. Mose, warum hast du uns überredet? Ich kann doch gar nicht reden, sagt er. Ja. Hat aber geklappt, du bist schuld, Mose. Auf einmal wird die Geschichte neu geschrieben, umgedeutet, Schuld anders verteilt. Und was gestern noch als wunderbare Himmelsspeise begrüßt wurde, himmlisches Manna, von Gott gesandt, wird heute angewidert, zurückgewiesen. Dieses elende Manna hängt mir zum Hals heraus. Ja, du bist schuld, Mose. Ja, Gott selber ist schuld, ja. Sein Plan ist viel zu abstrakt für uns. Ganz vergessen, dass man selber es war, der sich entschieden hatte. Ja, der selber mitgegangen ist auf eigene Füße. Keiner hat einen Trager. Hätte er bleiben können. Ja, Umdeutung geschieht manchmal mit neuen Schuldzuweisungen. Das Jammern und Murren ist wie ein tödlicher Infekt, ein Bacillus, der ansteckt, der um sich greift und alle miteinander ansteckt. Ein Massenprotest entsteht, es ist nicht der erste. Wir können noch andere lesen und haben auch schon früher gelesen. Auch ohne moderne Medien breitet sich aus und entwickelt sich eine gefährliche Eigendynamik, die alle Stimmung und alle Hoffnung nach unten zieht. Kennen Sie auch, wenn alle bloß nur mutzet. Und man ist hier und nur noch, ja, es ist schlimm, bis nichts mehr da ist und alles am Boden liegt und man nur noch auseinanderläuft und sich nichts mehr zu sagen hat, weil man nichts mehr erwartet. Wörtlich heißt es im hebräischen Urtext, da wurde ihre Seele zu kurz. Da wurde ihre Seele zu kurz, die ist geschrumpft. Verstehen Sie? Die Nefesh steht da auf Hebräisch, die Nefesh, das ist der Hauch Gottes, den er in die Menschen, in Adam einatmete, Gottes eigener Geist in uns, Gottes Seele, unser Atem, Gottes Atem in uns, wird zu knapp, man kriegt keine Luft mehr, man kann nicht mehr schnaufen, die Seele wird zu kurz. Was man früher gut geschafft hat und weggesteckt hat, plötzlich ist die Seele zu kurz. Man verkraftet es nicht mehr, was man früher doch so gut können hat. Irgendwann einmal kann dieser Punkt kommen, wo die Seele keine Kraft mehr hat. Es ist, als würden wir versinken in lauter Wüstensand. Es ist, als könnten wir nicht mehr atmen, als ginge ihr die Luft aus vor lauter Problemen, die sie umzingeln wie giftige Wippen, deren sie sich nicht mehr erwehren kann. Es ist wie ein Feuer, das alles niederbrennt. Empörung, willst du, dass wir alle sterben? Und auch das kommt mir irgendwie bekannt vor, diese schlechte Stimmung, die um sich greift, diese Negativschlagzeilen in den Nachrichten, die Dauerkritik an unseren Politikern, gleich welcher Richtung, die Demonstrationen, die aus dem Ruder laufen, der soziale Wandel in unserem Land, die Wirtschaftsprobleme weltweit, die Krisen an allen Enden weltweit. 2 Jahre alt ist der Krieg in der Ukraine gestern geworden, in abgeriegelten Gaza droht Tausenden der Hungerstod, wenn nicht bald Hilfe kommt, die nächsten Tage. Auch die Menschen in Israel leiden unter dem Krieg, unter Traumatisierung, militärischer Bedrohung, dem, ja, von allen Seiten. Am Freitag beten wir Frauen aller Konfessionen weltweit mit den Frauen in Palästina um Frieden. Wir hören ihre Sorgen, wir sind im Gebet verbunden. Aber auch im Sudan und in Äthiopien, in Eritrea wird gekämpft, fast vergessen. Armenien, an welches die evangelische Kirche in Deutschland heute besonders denkt, im Kriegszustand mit Aserbaidschan, von Truppen im September bedroht, sind aus Bergkarabach mehr als 100.000 Menschen geflüchtet, haben alles zurückgelassen, was über 1.000 Jahre Kultur der Armenier war. Danke unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, der bei der Sicherheitskonferenz in München vor 2 Wochen das Gespräch dieser beiden Präsidenten gemeinsam vermitteln konnte. Die sprechen ja nicht mehr, die sprechen nur mit Waffen oder mit Angst. In welcher Welt leben wir? Welche Zukunft eröffnen wir unseren Kindern und Enkeln? Warum hast du uns in die Wüste geführt, damit wir sterben? Was können wir tun? Und ich spüre selber in mir auch, wie meine Seele müde ist. Ganz ehrlich, ich glaube, es geht anderen auch so. Die Erschöpfung der Seele. Manchen Zeitgenossen mag es gut tun, dass sie durch Aktivität und Emotionalität sich ein Ventil verschaffen. Da kann man mal ablassen. Andere brauchen mehr Ruhe. Also ich war vor kurzem mit einem befreundeten Ehepaar und meinem Mann schön essen und wir dachten, jetzt machen wir einen ganz hübschen Nachmittag. Und da fängt doch unser lieber Freund an zu wettern über die. Ich sage mir, bitte sei still. Ich weiß alles. Es gibt nichts Neues, was du mir sagen kannst. Aber die Aufregung verträgt meine Seele heute nicht. Heute wollen wir. Ich weiß alles, ist bewusst. Aber meine Seele braucht einmal auch einen Ort der Freude, der Stille, dann hat sie wieder Kraft. Ja, und das brauchen wir alle. Momente des Friedens, vor Gott auch, wo wir zu uns finden und neu schöpfen dürfen. Wie antwortet Gott auf diese Vorwürfe? Wie antwortet er? Das ist ja auch seltsam, gell? Das, was jetzt kommt, erwartet man nicht. Kennen wir nicht von Jesus das Gleichnis? Der Spruch vom Vater, würde denn auch ein Vater seinem Kind eine Schlange geben, wenn es um ein Ei bittet? Und was gibt der Vater im Himmel seinem Volk auf in der Wüste? Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele starben. Komisch, gell? Liebe Gemeinde, wie sollen wir das verstehen? Ist Gott ein rächender Gott, einer, der Schlangen schickt anstelle von Brot für seine Hilfe, für seine verzweifelnden Menschenkinder? Ich bin dankbar, ich kriege ja immer im Digital die jüdische Wochenzeitung zugeschickt. Und da kam von einem jüdischen Theologen eine Erklärung, gerade zu dieser Stelle. Da schreibt er das hebräische Wort Schalach, er schickte. Heißt eigentlich, er ließ los. Also er schickte die Schlange nicht mit dem Auftrag, jetzt Strafe zu sein, sondern er ließ sie einfach los. Er, der die Schlange lange genug zurückgehalten hatte, sagt, ich habe euch jetzt 40 Jahre bewahrt vor so vielen Schlangen, vor so vielen, aber jetzt tue ich mal meine Hand weg. Jetzt lasse ich sie mal los. Dann werdet ihr merken, dass ihr mich braucht. Das ist ein anderer Klang, obwohl sie gleich beißt. Der Schock war tief und führte die Menschen zur Besinnung, Umdenker, sich vorantaben in das Gejammer und jetzt Umdenker und sagen, sie kommen zu Mose und sagen, du hast recht gehabt. Wir haben Unrecht gehabt. Wir haben gesündigt. Bitte, bitte den Herrn, dass er die Schlange wegnehme von uns. Und Mose betete. Mose betet für das Volk. Und wenn ich an Mose denke, man sieht ja immer das Volk und die Schlangen und die Gefahr, aber diesen Mose, jetzt hat er alle Geschwister verloren. Es ist schon noch der Einzige. Und er steht da wie ein Hirte. Und er hat die gleiche Nahrung, er hat die gleiche Schlange, er hat nur noch brodelnde und er hat die gleichen Zweifel. Und immer muss er fürs Gute sorgen. Er steht da wie ein Hirte. Und manchmal ist es so, wenn es mit uns gut geht, dass wir reifet im Leben und werdet zu einem Hirten für andere, zu einem, der noch dastehen kann, wenn andere nicht mehr können. So steht Mose da. Beten ist die einzige Hilfe. Beten ist die einzige Hilfe. Aus der Aufregung und Belastung heraus wieder in Einklang kommen mit Gott. In der Stille. Die Stille suchen. Im Hören auf ihn. Ganz allein auf ihn. Wie Mose. In der Fürbitte beten verändert das Herz. Mose darf zum Seelsorger werden. Und auch wir dürfen Seelsorger sein. In der Stille vor Gott wächst die Kraft uns zu. Besonnenheit, Vertrauen, seine Liebe schenkt uns die Kraft, auch Anteile, unsere eigenen, am Konflikt wahrzunehmen und mit den Israeliten zu sagen, ich habe gesündigt. Ja, ich habe auch Fehler zu gestehen. Und der Herr sagte zu Mose, fertige eine Schlange aus Bronze und befestige sie oben an einer Stange. Und wer gebissen wird, der soll dieses Bild ansehen, dass er nicht stirbt. Gott will nicht den Tod, er will das Leben. Gott will nicht, dass Menschen in der Verzweiflung in der Wüste untergehen. Er will, dass sie in der Gemeinschaft den Weg finden ins verheißene Land der Versöhnung, der Vollendung, der Ewigkeit, des Friedens. Aber wozu dann die Schlange auf dem Stock? Wozu diese Schlange emporhalten und mit sich führen wie eine Monstranz in der Prozession? Und warum hat man diese bronzene Wüstenstange in Ehren gehalten, hunderte von Jahren und im Tempel von Jerusalem aufbewahrt? Also man hat sie mitgenommen, da gab es ja keinen Tempel, man hat sie so lange aufbewahrt mit der Bundeslade und hat sie dann später in den Tempel in Jerusalem, bis im Jahr 720 vor Christus König Hiskia die Schlange entsorgt hat zum Altmetall. Einfach weg. Dass niemand in die Versuchung kommt, das für eine Gottheit zu halten, wie die Ägypter Schlangen als Götter haben und womöglich die Schlange anbetet. Das ist nicht gemeint. Also weg damit. So, ja, so geht man mit Gottes Sache auch um. Übrigens habe ich die Frage mir überlegt, wo hat denn eigentlich der Mose in der Wüste das Kupfer hergenommen? Also wenn man zu mir sagt, mach mal geschwind eine Kupferschlange, da muss ich doch mal fragen, wo kann ich die kaufen, aber wo kauft er die in der Wüste? Jetzt habe ich nachgeforscht und das wissen Sie natürlich auch, manche von uns. Es gibt ja in Israel eine ganz große Kupfermine und die ist heute ein Archäologiepark, den kann man besuchen, wenn man wieder ins Land kommt, in Timna, also nördlich von Aqaba. 20, 25 Kilometer nördlich, ist ein ganz großer Archäologiepark. Da hat man gefunden, diese größten Ausgrabungsstätte von Kupfer des Altertums. Es sind 3000 Schächte runtergebohrt und unter haben schon die Ägypter sie ausgegraben. Und als die Sakralgegenstände herzustellen und als die Ägypter gemerkt haben, man kann auch andere Ledger verlassen. Dann haben sie die Midianiter beauftragt und die Midianiter, die haben da gewohnt, haben die gebuddelt und an die Ägypter gut verkauft. Und jetzt hören Sie ja alle Midianiter und jetzt wissen Sie ja auch, dass der Mose ja einen Schwiegervater hatte, Jethro, den Priester, der war ein Midianiter. Also jetzt überlegen Sie mal, ein Priester aus Midian kannte ja doch die Kupfermine aus Midian, wo ein Midianiter Tempel war, den hat man ausgraben, es waren Archäologen aus Bochum. Und dabei haben sie gefunden eine eherne Schlange. Ich hätte sie Ihnen gerne gemacht, aber das Format passt nicht in die A4, also das ist ganz schwierig, wird so klein. Also gucken Sie selber nach, aber jedenfalls hat man eine kupferne Schlange gefunden, genau da. Eine Schlange windet sich um den Stab, das kennen Sie natürlich aus anderer Bezug auch. Jeder von uns kennt die Aesculap-Schlange. Stange mit, ja, die Schlange, das Erkennungszeichen der Apotheken. An jeder Apotheke ist es, gell? Wenn Arznei nicht hilft, der Blick nach oben. Es ist Gott allein, der hilft. Also Sie haben zwar die Remedien, also für die Heilung, aber zur Heilung gehört noch was anderes dazu. Der Blick nach oben, die Schlange. Ja. Schlangen sind ambivalente Wesen. Sie faszinieren und sie erschrecken zugleich. Sie gelten als heilig und heilend und wurden verehrt. Sie gleiten lautlos und töten mit giftigen Bissen, gelten als Sinnbild des Teufels in der Bibel von Anfang an der alten Schlange, gell? Und bei den Ägyptern gab es ja diese Kobra. die war eine Göttin. Das war natürlich dem Mose auch bekannt. Er war ja eigentlich auch ein Ägypter von Kind an. Warum hat es den Israeliten damals geholfen, in ihrer Wüstenverzweiflung den Kopf zu heben und zu der Schlange hinaufzublicken? Ich denke mir schon, dass das gut tut. Das ist heilsam, wenn wir nach langer Zeit des Unglücks es wieder schaffen, den Kopf zu heben und aufzublicken. Es tut uns nicht gut, wie gebannt immer auf die Gefahr zu stürzen und was unter ist, alles niederdrücken. Mal den Kopf zu heben ins Licht. Das ist wichtig. Gott hätte ohne weiteres auch einen Engel an die Stange machen können. Das wäre vielleicht etwas schöner gewesen und etwas harmonischer. Er tut es aber nicht. Gott hat keine Engelfülle auf Erden. So ab und zu mal schickt er ein. Er mutet es uns zu, dass wir der Gefahr ins Auge blicken. Das meine ich, das ist der Grund, warum er die Schlange, schaut die Gefahr an. Macht die Augen nicht so. Seid nicht realitätsblind. Schaut auch dem Bösen entgegen und wisst, was ihr tut. Ja, wir werden immer von Angst bedroht sein, solange wir auf dieser Erde sind. Wir sind nicht herausgenommen. Das Vollendung ist in der Ewigkeit. Hier werden wir mit Gefahren leben und die gilt es auch ins Auge zu nehmen. Ja, schon ein starkes Zeichen. Den Kopf heben und der Schlange gerade diese anzublicken, was uns Menschen Sorge macht, das mutet Gott seinen Menschen zu, die auf dem Weg in die Freiheit sind. Wer in dieser Welt bestehen will, dem muss man Mut machen, der Gefahr und dem Bösen ins Auge zu sehen. Und auch unsere Kinder stark machen, dass sie mutig sind, in diesem Kampf zu bestehen. Ich bin bei dir, sagte Mose damals in der Wüste. Gott dem Mose und der Volk in der Wüste. Das gelobte Land gibt es schon heute, wenn du mir vertraust. Manna und Wachteln und eine Wasserquelle und Vertrauen, Zeichen meiner Nähe, das ist genug. Die Wüste kann zum Ort der Selbsterkenntnis und zum Ort der Gotteserkenntnis werden. Das gelobte Land ist immer da, wo einer dem anderen vertraut und ein Stück der Liebe erblüht. In Kanaan und in der Diaspora, in heiligen Orten und mitten in der Welt, ja sogar auch mitten in unserer Familie. Gott ist da, er lässt sich finden. Im Angesicht Jesu Christi blickt er uns an. In seinem Blick, wie wir in der Schriftlesung gelesen haben aus Johannes 3, am Kreuz, ist alles umfangen, was Menschen empfinden. Geborgenheit, Verlassenheit, Glück, Verzweiflung, Schuld, Versagen, Hoffnung, Liebe, Leiden, Tod. Er sieht uns an und er weiß, wie es um uns steht. Und wir blicken zu ihm. Wir heben unseren Blick zu ihm empor. Ja, es ist gut. Er nimmt uns mit in sein Land des Friedens. Wir atmen auf, der Blick wird weit, die Zukunft ist offen. Er ist bei uns. Wenn Sie so eins gekriegt haben, so, haben Sie sich vielleicht gewundert, was machen wir mit so einem grauen Bild? Das ist gar nicht so glänzend, gell? Es hat zwei Seiten und Sie erkennen da haargenau drauf unseren Predigtext und unsere Schriftlesung. Es ist eine Silbermünze. Von hinten und vorne. Ich kann nur nicht jedem eine solche Silbermünze machen, weil so viel gibt es auf der Welt nicht mehr zum Kaufen. Die gibt es. Die sind von 1528 und zwar in Joachimsthal geprägt, im Erzgebirge. Da hat man um 1500 eine Silbergrube entdeckt, die dermaßen erfolgreich war, dass man da mehrere tausend konnte drucken. Und es war eine Pestzeit. Pest in Europa, es sind viele gestorben. Außerdem waren die Türken vor Wien und haben das Abendland bedroht. Und da war auch noch Krieg die ganze Zeit. Und da haben die Leute sich erinnert an unseren Predigtext und an die Worte des Johannes und haben daraus einen Silbertaler gemacht, eine Silbermünze. Und Sie sehen da diese Schlange, oben steht 1528 und Numeri 21, das ist die Bibelstelle, Buch Numeri, Kapitel 21. Und drunter sind sie links und rechts, Menschen kniend, aufblickend zu dieser Schlange. Und unten sehen sie die nicht aufgeblickt haben, die sind schon verstorben. Und drumherum steht dann, wer diese Schlange ansieht, der soll nicht sterben. Es gibt es noch größer, also feiner gemacht, nur hat sich das beim Drucker nicht ausführen lassen. Da steht der ganze Vers, komplett alles drin, ganz fein. Das ist die eine Seite von diesem Silberstück und hinter ist das Johannes-Evangelium drin, Johannes 3, Jesus am Kreuz. Und Sie sehen unten rechts und links 4 Menschen, die zu ihm aufblicken und leben. Wer an mich glaubt, hat das ewig Leben. In der Pestzeit gab es keine Medikamente, gell? Man hatte nur an Christus gedacht. Das ist der Taler und den konnte man in die Tasche stecken und immer dabei haben. So, vielen Dank. Das wollte ich Ihnen sagen.